Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Der Kulturstammtisch. Gastgeber Eric Facon.
Winnetou, Old Shatterhand, Old Shorehand, Old Firehand, Sam Hawkins, Nshochi, Kleki Petra, Karaben Nemsi, Hachi Halef Oma. Dies nur ein paar der Figuren, die Karl Mays Fantasiewelten bevölkern. Figuren, die ganze Generationen unterhalten haben und die das Bild anderer Welten maßgeblich beeinflusst haben. Deren Schöpfer Karl May, der starb am 30. März vor 100 Jahren und wir wollen uns heute ihm widmen. Wir, das sind zu Gast an diesem Stammtisch Raphael Urweiter, Autor und Rapper aus Bern und Martin Zink, freier Publizist im Bereich der Literatur aus Basel. Manche Menschen machen Karl May für ihre Kurzsichtigkeit verantwortlich, weil sie als Kinder nach dem Lichterlöschen mit der Taschenlampe unter der Bettdecke weitergelesen haben, wenn Mama und Papa gerade nicht vorbeigeguckt haben. Zum Beispiel aus Büchern wie Von Bagdad nach Stambul 1892 oder Der Schatz im Silbersee 1890-91. Martin Zink, waren Sie so ein Kind?
Ich durfte das, glaube ich, auch tagsüber lesen. Ich habe einen heftigen Sommer verbracht mit Unterstützung von Karl May. Damals gab es auch, das war in den 60er Jahren, wunderbare, ganz günstige Taschenbücher. Es muss mir aus der Rückschau nicht mehr erklärlich einen richtigen Boom gegeben haben. Und vor allem waren da ganz viele Taschenbücher aufs Mal greifbar. Und so, da habe ich ganz viele geschenkt gekriegt von meinen Eltern, die natürlich auch froh waren, weil ich ein stiller Leser war und damit auch versorgt war. Ich hatte noch drei Bücher.
Martin Zink, Sie kommen aus einer Generation, Raphael Urweiter, Sie kommen aus einer anderen Generation. Wie war es denn bei Ihnen mit diesem Karl May?
Ja, also ich war einer dieser berühmten Taschenlampenleser und ich bin jetzt auch Brillenträger geworden.
Das sind wir alle.
Das ist wahrscheinlich schon Karl May schuld. Mein Großvater hat meinem älteren Bruder die Gesamtausgabe geschenkt. Ich glaube, jedes Jahr ein Buch oder so oder alle paar Monate. Und ich musste dann eben immer hinterher lesen, weil mein Bruder durfte ja zuerst und deshalb habe ich dann nachts gelesen.
Jetzt gibt es noch den ultimativen Test für die Karl-May-Fans unter uns. Hachi Halef Oma, das ist natürlich beileibe nicht der ganze Name dieses Herrn, der dem Karaben Nemsi als Diener zur Verfügung steht. Jetzt bei Ihnen angefangen, Raphael Urweiter, können Sie den Namen noch auswendig?
Nein, es ist ein...
Es ist ein ganz langer, Martin Zink.
Also ich könnte so vielleicht den Anfang, so Hachi, Halef, Omar, Ben Hachi, glaube ich, und dann kommt eben die Abul oder sowas.
Ich schaff's auch nicht mehr, ich habe es aber auch gekonnt, ich habe den Test neulich nicht bestanden. Das war so die Erkennungsmelodie, lange Zeit konnte man sich da überbieten in Schnelligkeit und Präzision bei der Wiedergabe dieses Namens, ich versage.
Und ich mache jetzt den ganz schlauen und lese es Ihnen vor, aber ja. Blatt muss ich sagen, ich könnte es auswendig auch nicht mehr. Hachi Halef Oma Ben Hachi Abul, bis dahin war es richtig, Raphael Urweiter, Abbas Ibn Hachi Dawud Al-Ghosara. Und dann gab es natürlich auch noch eine andere Art, wie man Old Shatterhand, Old Shorehand, Winnetou und die anderen kennenlernen durfte.
Sie kannten ihn alle, Winnetou, den edlen Häuptlingssohn vom Stamme der Mescaleros-Apachen. Sein Name lebte in jedem Zelt, in jeder Blockhütte, an jedem Lagerfeuer. Er war Freund und Beschützer aller Hilflosen, aber unerbittlicher Gegner aller Ungerechten. Wie ein Märchen klingt heute, was vor einem Jahrhundert noch Wirklichkeit war. Bittere, harte Wirklichkeit. Das letzte verzweifelte Aufbäumen der roten Völker gegen die weißen Eroberer.
Soweit also der Einstieg zum ersten Winnetou-Film. Das war irgendwie anfangs dieser 60er Jahre. Da kriegt man auch gleich so eine Art Auslegeordnung über den Inhalt des Films. Winnetou, der edle Häuptling der Mescalero-Apachen. Und dagegen steht das Vordringen des weißen Mannes mit ziemlich unsauberen Mitteln in diese ursprüngliche, unverdorbene Welt. Alle Weißen sind Desperados, Abenteurer, Banditen und die wollen nur eines, nämlich das Gold. Ganz schönes Identifikationspotenzial auch für eine junge Leserschaft, Martin Zink.
Ja, natürlich. Also die Weißen, die wollen ja im ersten Band von Winnetou zunächst mal das Land vermessen. Sie wollen eine Eisenbahn durch die Gegend legen, die eigentlich den Apachen zusteht. Und im Verlauf der Auseinandersetzungen wird sich aber auch die zunächst amorphe Menge der Weißen teilen in Gute und Schlechte. Und das ist doch der Prozess, der in diesem Roman beschrieben wird, wie einerseits Old Shatterhand zunächst mal Winnetou bekämpft und dann mit Winnetou Freundschaft schließt und sich die Apachen allmählich als Freunde der Weißen entpuppen. Und ja, identifizieren kann man sich vermutlich nicht direkt mit den Indianern oder mit den Weißen, aber es gibt ja so viele Situationen, wo gut und schlecht, schwarz und weiß so deutlich auseinanderfallen, dass man sich da ganz beruhigt damit auseinandersetzen kann.
Und am Schluss gewinnt der Gute.
Natürlich. Und die Guten, darauf kommen ja vielleicht noch, sind ja nicht selten Deutsche.
Ja, das ist ja das Erstaunliche.
Ja.
Und die bringen im Winnetou auch Bier trinken.
Ja, oder? Das wollen die unbedingt. Die wollen das deutsche Bier natürlich beliebt machen, das ist klar.
Ja, und in einer Anekdote geht ja Winnetou sogar nach Dresden und hört dann deutsche Musik. Also ein Chor singt für ihn und das muss ein Eindruck in seiner Seele hinterlassen haben, schreibt dann sein Freund Karl May.
Okay.
Also beim Biertrinken werden die zwei Freunde auch sehr selig und Karl May beschreibt das folgendermaßen. Er hielt meine rechte in der seinigen und ich seine linke in der meinigen. Ich war ganz glücklich, ihn einmal bei mir in der Heimat zu haben und er war ebenso glücklich darüber, mir dieses Glück bereiten zu können. Ich glaube, wir haben in den Augen der Zuschauer ein ganz rührendes Paar gebildet.
Weiter wollen wir uns da auch keine Gedanken dazu machen, was jetzt das genau heißen soll.
Genau, die langen schwarzen Haare wie eine Tusen.
Haben Sie sich denn auch identifiziert mit diesem Kampf der edlen Wilden, Raphael Urweider?
Als Kind, ja, ich glaube schon. Und ich habe das wirklich alles ziemlich für bare Münze genommen. Aber ich habe mir die Frage gar nie gestellt, ob das jetzt erfunden ist oder wirklich stattgefunden hat. Aber das Lustige ist ja, dass wirklich Karl May ein Amerika erfunden hat, das es so wahrscheinlich nur in Ostdeutschland gibt, nicht?
Ich glaube, das ist ein wichtiger Bestandteil, dass man sich das gar nicht so genau fragt, dass man es einfach mal unbesehen hinnimmt und auch nicht unbedingt wissen will, wer das geschrieben hat. Erst später taucht ja die Frage auf, wer war denn eigentlich Karl May? Und das ist natürlich ein weiterer zusätzlicher Punkt. Das macht natürlich das Ganze nochmal interessant, wenn man erfährt, wer das alles geschrieben hat und dass er nie dort war. Nicht? Das gehört dann auch dazu. Winnetou hat ja gelebt von 1840 bis 1874.
34
Jahre. Hat aber sehr viel Stoff hergegeben für ganz viele Romane. Ne?
Interessant ist ja auch schon, also wenn wir schon von einem erfundenen Amerika reden, da kommen wir gleich drauf zurück. Also der erste Anhaltspunkt, diese Mescaleros, das waren eigentlich gar nicht so gute Kerle. Das waren eigentlich diejenigen, die den Nachbarstämmen das Leben ganz schön heiß gemacht haben.
Ja, die haben einander immer das Leben sauer gemacht. Natürlich, die waren immer in großer Rivalität. Und genau diese Rivalität wird ja auch von den Weißen bedient. Also Old Shatterhand entkommt ja auch den Angriffen der Apachen zunächst einmal durch die Hilfe eines Nachbarstammes, was ihm dann wiederum möglich macht, mit den Apachen Frieden und Freundschaft zu schließen. Also die Rivalität der Indianer entspricht der Rivalität auch auf Seiten der Weißen. Es ist immer ein Konflikt, der ausgetragen wird.
Nun, ein Thema bei Karl May, das muss sein, wir haben es bereits schon angesprochen. Einige würden sagen, das Lügen, andere würden dazu sagen, das Fabulieren. Man hat ihm damals wirklich einen dicken Strick draus gedreht, dass er die Gegenden, die er beschrieben hat, gar nie gesehen hat, weder den Orient noch den Wilden Westen noch sonst was. Oder erst im Nachhinein und dann erst noch aus der Sicht des Luxustouristen, der irgendwie mit einem Baedeker in der Hand herumreist. Aber trotzdem mal die Frage, wäre das heute auch noch so ein Aufstand?
Ja, es geht wahrscheinlich um seine Behauptung. Also es wäre heute auch noch ein Thema, wenn jemand behaupten würde. Also man denkt ja, man kann also Persiflagen oder eben gestohlene Texte oder Interviews mit Personen, die man nie getroffen hat, das gibt's ja heute auch noch und ist regelmäßig ein Skandal.
Ja, das, zum Beispiel bei Doktorarbeiten.
Ja, zum Beispiel auch Doktorarbeiten über Karl May vielleicht.
Das wäre die Quadratur des Kreises im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, Karl May hat sich ja in Büchern schlau gemacht, hat eine ganze Menge gelesen, was man damals schon lesen konnte und erfahren konnte über Indianer und auch über den Nahen Osten. Er hat sich also informiert und ich glaube nicht, dass er von Anfang an wusste, dass er von sich erzählte. Und ich glaube auch nicht, dass er von Anfang an wusste, dass er das alles erlebt hatte. Mit der Zeit kommt das plötzlich über ihn und er merkt, er ist der, den er beschreibt und er tritt unter zwei Namen auf. Im Leben hat er ja noch sonst unter sehr vielen Pseudonymen geschrieben, auch nicht. Also
und auch Betrügereien gemacht, ja. Unter falschen Doktortiteln und so weiter.
Dr. Ja. Matt Heilig war er zum Beispiel. Ja. Auch. Und er hat auch eine Reihe von pornografischen Romanen geschrieben und zeitgleich einen erbitterten Aufsatz gegen pornografische Romane. Das finde ich eben toll, nicht? Dass einer das eine tun kann und das andere, das Gegensätzliche, auch gleich, und zwar zur gleichen Zeit.
Das nennt man auch normalerweise auch eine ausgeprägte Schizophrenie.
Ja, vielleicht, oder eine ganz gute Art, den Markt zu bedienen. Ne?
Wir haben uns ja für diese Sendung ein schmales Reklambändchen vorgenommen, ein wirklich sehr unterhaltsames. Nennen tut sie sich Karl May zum Vergnügen, und das ist tatsächlich auch sehr vergnüglich. Darin sind enthalten verschiedene Zitate, und hieraus möchte ich schnell einen Brief an einen jungen Fan vorlesen. Der stammt ganz genau vom 13. Januar 1899 und richtet sich an einen Josef Schlipper. Wir nehmen mal an, dass dieser Josef ein junger Fan war. Lieber Josef, kurz vor meiner Abreise nach Arabien zu Haji Halef Omar und dann nach Amerika zu meinen Apachen, sende ich dir mein Bild. Bleibe so brav, wie du jetzt bist. Dein Old Shatterhand in Klammer Dr. Karl May. Daran stimmt jetzt ja wohl überhaupt nichts, außer der Anrede, lieber Josef.
Ja doch, er war natürlich unterwegs. 1899 bricht er auf zu einer Orientreise. Das macht er dann, nicht? Er geht ja über Ägypten und so weiter, dann bis nach Sumatra. Ich glaube, er ist da 16 Monate unterwegs, hat ja inzwischen ein größeres Vermögen verdient mit seinen Büchern, ist aber natürlich maßlos enttäuscht, denn die Realität kommt nie an das heran, was er in der Fantasie geschrieben hat, nicht? Also die Fantasie siegt. Es ist viel toller, in deinen Büchern zu lesen, als in den beschriebenen überhaupt rumzureisen.
Aber das wäre ja etwas, was wir als Touristen auch kennen, dieses Phänomen Raphael Ohrweiter. Also das ist in einem Buch und dann, sagen wir jetzt über Irland, ganz toll und bunt und farbig zu und her geht. Und wenn man dann hinkommt, dann regnet es.
Ja, ja. Oder die Sehenswürdigkeiten wie das Manekenpiss oder so. Man denkt, das sei eine stattliche Statue. Und dann stellt
dabei
sich das
ist ein Männchen.
Ein Männchen. Oder die Mona Lisa. Ja, viele Dinge sind wahrscheinlich in der Fantasie einfach auch schöner. Und was ich noch interessant finde, ist, dass Karl May wirklich mit seinen Figuren anscheinend gelebt hat. Also seine Frau beschreibt ihn auch in diesem Büchlein, dass er, wenn er geschrieben hat, habe er geredet mit verschiedenen Stimmen und habe geweint. Und sie hätte oft den Eindruck gehabt, es sei eine ganze Gesellschaft in seinem Schreibzimmer. Und das ist natürlich schon, ist eine schöne Idee, also dass vielleicht eben, also sagen wir mal, Karl May halt eine multiple Persönlichkeit war.
Und er hat dann auch, das finde ich ganz interessant, bevor wir das vergessen, nämlich er hat jetzt auch ganz geschickt ökonomisch bewirtschaftet, hat also Autogrammkarten drucken lassen, er hat seine Figuren fast zu Markennamen stilisiert. Und hat alles kommerziell sehr geschickt geplant. Also er hat irgendwann mal gemerkt, diese Figuren, die kommen so gut an, daraus mache ich eine kleine Industrie.
Und das ist schon erstaunlich, wie eine Art Popstar schon im 19. Jahrhundert.
Ja, und also es scheint mir auch jetzt im Nachhinein, dass es eine Art Vorform der Fernsehserie ist. Also dass er diese Figuren hat, die wirklich Typen sind. Also die sind ja mehr als nur erfundene Figuren, die verkörpern alle etwas, die man dann immer gerne wieder trifft. Also deshalb konnte er ja auch so viele Romane schreiben mit dem immer gleichen Personal, weil man diese Figuren einfach ins Herz schließt. Und das fand ich schon, finde ich eigentlich eine schöne Sache, dass das so ein Vorgänger ist der Unterhaltung. Also ich schreibe ja nur Seriengedichte, weil ich wahrscheinlich Karl May gelesen habe früher.
Da sieht man, woher es kommt. Sie hören den Kulturstammtisch zu Karl May, dem Autoren, dem wir Figuren verdanken, wie Old Shatterhand, Karaben Nemsi, die sind ja deckungsgleich, und Winnetou und so weiter und so fort. Zu Gast sind heute Martin Zink, Publizist aus dem Bereich der Literatur und aus Basel, und Raphael Ohrweiter, Rapper und Autor aus Bern. Wir haben es gesagt, dieses schmale Bändchen Karl May zum Vergnügen. Ich möchte noch einen zweiten Brief daraus zitieren. Der stammt vom 2. November 1894. Leider ist nicht überliefert, an wen der ging, aber trotzdem. Das ist einfach wunderbar. Ich spreche und schreibe Französisch, Englisch, Italienisch, Spanisch, Griechisch, Lateinisch, Hebräisch, Rumänisch, Arabisch 6 Dialekte, Persisch, Kurdisch 2 Dialekte, Chinesisch 2 Dialekte, Malayisch, Namaqua, einige Sunda-Idiome, Swahili, Hindustanisch, Türkisch und die Indianersprachen der Sioux, der Apachen, der Comanchen, Snakes, Utahs, Kiowas, nebst dem Quechumani, 3 südamerikanische Dialekte. Punkt. Lappländisch will ich nicht mitzählen.
Es sieht natürlich niemand, wie Vera Bleichen verneid.
Aber was war denn das für ein Mensch? War das einfach nur ein Fabulierer oder was?
Also ich glaube, er hatte schon ein ziemlich gesundes Selbstvertrauen auch. Also auch wie er eben diese Figuren darstellt, diese edlen, weisen, weltgewandten Deutschen, die sich da in die Wildnis wagen, und dass er dann plötzlich das mit sich selbst verwechselt hat, schon etwas Narzisstisches leicht, würde ich sagen.
Das hat ihm auch Probleme gebracht in dem Moment, wo man dahinter gekommen ist, dass er ja nicht so ein toller Mensch war oder gewesen war zumindest. Also als plötzlich auf der Höhe seines Erfolgs auch Nachfragen erfolgten und man dahinter kam, dass er als junger Mann einiges geklaut hatte, einiges betrogen hatte, da wurde er in die Enge getrieben, dieser vielbegabte Mann. Und er hat sich, das finde ich wiederum sehr spannend, das habe ich auch bei Arno Schmidt ein wenig gelesen in seinem Buch Sitara oder Der Weg dorthin, köstliche Abrechnung mit Karl May, hat er Figuren, die ihn bekämpft haben, in seinen Romanen, in seinen letzten Romanen auftreten lassen. Hat sie nicht gerne, also nicht ungern auch einfach mal ins Wasser getaucht oder über Bord geworfen und so weiter. Also hat den Figuren so kleine, offenbar sehr durchschaubare Namen gegeben und sie bestraft. Als Figuren wurden sie sozusagen hingerichtet. Finde ich witzig.
Wenn wir jetzt mal genauer hinschauen, also da gibt es schon ein paar Merkmale, die einem merkwürdig scheinen, auch aus heutiger Sicht, aber fangen wir dort mal an, dass dieser Mann offenbar, was Jugendbücher angeht, ziemlich aus den Annalen gekippt ist. Also die Generation, die irgendwie groß geworden ist, Mitte der 50er Jahre, die hatte den Karl May einfach wie selbstverständlich auf dem Büchergestell. Aber was ist denn dann passiert? Kam da einfach 1968 und hat mit dem alten Kram aufgeräumt? Oder was? Wie muss man das lesen? Raphael, Urweider?
Ja, es ist schwer abzuschätzen, aber es sind natürlich schon extreme Bubenwelten, würde ich das mal nennen, diese Karl-May-Romane. Ich weiß nicht, wie viele Mädchen Karl May lesen, das würde mich eigentlich noch interessieren. Mhm. Und es kommen ja eigentlich kaum Frauen vor, oder dann sind sie sehr dekorativ, wie
Winnetous. Ist wirklich eine frauenlose Gesellschaft, genau.
Winnetous Schwester vielleicht darf ab und zu noch auftreten, aber sagen tut sie auch nicht viel.
Und die ist dann auch im Film, ist die genau einen Film lang da und dann ist sie leider auch schon tot.
Ja, genau.
Sie muss auch im ersten Roman schon sterben, ja, genau. Film dann auch. Es gibt noch eine Ribanna, das ist die einzige Frau, die sich für Winnetou interessiert, aber auch die hat einen ganz, ganz kurzen Auftritt, das ist hoffnungslos. Also Frauen haben in diesen Romanen eigentlich keine Chance. Und ich denke auch unter der Leserschaft, das ist wirklich eine männlich dominierte Leserschaft, die irgendwann dann auch wahrscheinlich erlahmt ist, denke ich. Ich kann mich aber noch erinnern, die Lektüre, die führte durch unendlich lange Landschaftsschilderungen. Ich habe den Eindruck jetzt nicht mehr überprüft, obschon ich mir nochmal den Band 1 von Winnetou gekauft habe. Aber ich kann mich erinnern, dass man da auch durch öde Gegenden, also lesenderweise durch öde Gegenden gezerrt wurde und so. Und wahrscheinlich war das irgendwann mal einfach zu viel, denke ich. Heute würde man wahrscheinlich Harry Potter lesen in dem Alter und ganz andere Fantasieangebote annehmen.
Das heißt, es wird heute auch schneller geschrieben?
Es wird schneller geschrieben und vielleicht auch so mit mehr Ereignissen, also die größere Kadenz von kleinen Erlebnissen, die zur Identifikation oder zum Amüsement einladen. Zum Amüsement, es gibt ja wirklich öfter mal was zu lachen auch, also oft vielleicht gegen den Strich, also die Figur Sam Hawkins, da kann ich mich erinnern.
Wenn ich mich nicht irre.
Ja, wenn ich mich nicht irre, hihihihihi, musste man immer noch dazufügen. Und so. Das war doch eine Figur, die auch ein wenig zur Identifikation einlud, aber insgesamt ist das jetzt im Rückblick und bei genauerem Hinsehen doch wieder etwas komisch geworden.
Also ich habe von Bagdad nach Istanbul mal wieder geöffnet und ich muss auch sagen, also die Naturbeschreibungen, die gehen dann bis auf den Mars, dass man sehr schnell das Buch wieder zuklappt.
Ja, also ich glaube, da kann man wirklich verorten, dass das Vormedienliteratur ist, also bevor man was anderes tun konnte im Wohnzimmer als Lesen. Das fällt mir manchmal auf bei solchen Sachen, dass eben, sagen wir mal, Harry Potter oder so, der muss eben mit viel mehr Tempo, mit viel mehr Effekten die Leute von den Bildschirmen weglocken. Nicht? Ja.
Was mich noch interessieren würde, wir hatten es schon davon, also dass er zwei Welten bereist hat. Bei der einen Welt hat er uns ein Bild vermittelt für den edlen Wilden aus dem Wilden Westen, der dann quasi irgendwie von den Deutschen wie eigentlich gerettet wird, quasi ja, vor den bösen Anglophonen vermutlich. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch die anderen Bücher, die im Orient spielen und die unser Bild über Muslime und über den Orient ziemlich stark geprägt haben.
Ja, ich denke, Karl May schreibt ja in einer Zeit, in der die Deutschen etwas verzweifelt sich darum bemühen, Kolonien zu bekommen. Das muss man auch noch hinzudenken. Mhm. Also die Deutschen haben damals keine Kolonien, praktisch keine in Afrika, Südwestafrika, das heutige Namibia, dann einige Pazifikinseln und sonst ist wenig los. Zugleich wird der Anspruch erhoben, einen Platz an der Sonne zu haben. Das war ja so das offizielle Motto der ganzen Bemühungen und die Deutschen rivalisieren nach der Reichsgründung 70-71, das dauert ja nur bis 1914 dann, um einen Platz an der Sonne mit den Franzosen, mit den Engländern. Die Engländer sind reichlich bedient, die Spanier sowieso, die haben schon die ersten Kolonien wieder abgegeben, die Franzosen baden auch in einem Schaumbad voll Kolonien, das geht denen glänzend und die Deutschen haben nichts, sie haben nur Karl May, der ihnen das beschreibt, was ihnen entgangen ist.
Dabei sind sie doch eigentlich die edleren Menschen.
Ja, natürlich. Ja. Mhm. Sie hätten es eigentlich verdient. Sie müssen überall hinkommen, wo die Engländer schon sind und müssten einiges korrigieren und in Ordnung bringen, sozusagen.
Und scheinbar war ja auch Adolf Hitler ein großer Fan davon. Aber ganz gerechtfertigt ist das vermutlich dann doch auch wieder nicht.
Ja, es gibt einfach die Legende, dass er an der letzten Lesung, an dem letzten Vortrag von Karl May in Wien anwesend gewesen sei. Also auch im Konjunktiv. Ja, ja. Also, mehr weiß man nicht, aber ich meine, damals haben ganz viele Leute Karl May gelesen.
Aber trotzdem, dieser Klekih Petra, der da von den Apachen aufgenommen wird in Band 1, das ist jetzt einfach der edle Weiße, der den Indianern etwas, also den Ureinwohnern Amerikas irgendwie...
Interessanterweise ist das ein alter 1848er, also nicht ein 68er, nicht von 1900, sondern ein Revolutionär, der Deutschland verlassen musste, aus politischen Gründen. Also ein Linker, könnte man sagen.
Der edle Linke.
Ja. Den verschlägt es eben, weil die deutschen Verhältnisse seine Anwesenheit nicht zulassen, nach Amerika zu den Indianern, wird ja dann dort erschossen.
Wir nähern uns langsam schon dem Ende dieser Sendung und da gibt es doch noch etwas, was mich interessieren würde. Also wir haben es gesagt, der Mann ist ein bisschen aus den Annalen gekippt. Ja, gäbe es denn eine Möglichkeit, den wieder zu entdecken? Raphael Urweiter, also gibt es da irgendwie ein Vermächtnis auch von diesem Karl May, das uns weiter beschäftigen wird in den kommenden Jahrzehnten, Jahrhunderten?
Ja, das ist schwer abzuschätzen, aber ich denke, man müsste vielleicht mit einer Neuverfilmung versuchen, weil ich glaube, die alten Filme, obwohl ich natürlich Pierre Brice schon mag, würden wahrscheinlich bei jungem Publikum nicht mehr so funktionieren. Und ja, vielleicht müsste man ihn verbieten, dann würde es alle wieder lesen.
Aber müssten Sie es denn lesen? Das ist eigentlich auch ein bisschen die Frage, die mich interessieren würde. Also Karl May, den haben wir jetzt irgendwo im Büchergestell, zu hinterst fast, die ihn noch haben aus Jugendtagen. Aber müsste man den wieder hervorgraben?
Ja, nicht unbedingt, aber ich meine, interessant ist an Karl May inzwischen auch die Reaktionen auf Karl May. Also es gibt ja Parodien, jede Menge. Franz Graver Krötz hat zum Beispiel gerade eine Art Fortschreibung eines Karl-May-Romans geschrieben, jetzt in diesen Monaten erschienen. Ich denke, auch diese kleine Blütenlese, die wir da studiert haben, Karl May zum Vergnügen, ist doch höchst amüsant. Also man muss sich vielleicht ein paar Elemente aus diesem Werk herauspicken. Ich hatte ein großes Vergnügen beim Wiederanschauen von Arno Schmidts Buch Sitara oder Der Weg dorthin, wo er Karl May so auf Sexualitätsmängel, also psychoanalytisch untersucht. Das ist höchst amüsant. Also ist Karl May vermutlich auch eine Spielwiese inzwischen. Mhm. Wahrscheinlich geht es mehr darum, sich mit ihm auseinanderzusetzen von einer höheren Warte.
Aber trotzdem der Humor, der da durchscheint und die Fabuliererei, das hat doch etwas sehr... sehr schönes, Raphael Urweiler.
Unbedingt. Also ich habe mich auch sehr amüsiert jetzt bei dieser Blütenlese da von Karl May zum Vergnügen. Also die zum Beispiel, wie er ein Greenhorn beschreibt oder Da hat mein Bruder sogar mal einen Vortrag darüber gehalten, was ein Greenhorn ist aus Sicht Karl Mays. Und das kam mir wieder in den Sinn. Und das ist schon sehr, sehr, also er hat einen guten und eigentlich zeitlosen Humor, muss ich sagen. Und das finde ich schon, es ist so typisch oder so klar geschrieben, dass das wirklich eigentlich immer noch funktioniert, denke ich.
Nochmal ein Zitat aus den Freuden und Leiden eines Vielgelesenen, und das sind vor allem nämlich Leiden. Dass ich kein Vater der Eitelkeit bin, sondern im Gegenteil ein bescheidener, durch seine Erfolge schwer niedergedrückter Schriftsteller, kann ich schon durch den Standpunkt beweisen, von welchem aus ich heute meine Feder in die Tinte tauche. Glücklich, dreifach glücklich ist nämlich der Autor zu preisen, dessen Werke nie zum Drucke angenommen werden. Ausrufezeichen.
Man müsste gerne, wie sehr er das wusste, was er macht. Also ob er wirklich eine Vorstellung hatte von dem, was er schreibt.
Das war der Kulturstammtisch zu Karl May, ein Mann, der diese Woche vor 100 Jahren gestorben ist, ein Mann, der uns den Westen der Vereinigten Staaten und den Orient näher gebracht hat, aber alles auf erfundene Art. Zu Gast waren heute Martin Zink, Publizist über Literatur aus Basel, und Raphael Urweider, Autor und Musiker aus Bern. Mein Name ist Eric Facon, Sie hören DRS4 News.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.